Hallo und ein herzliches Willkommen. Wir freuen uns sehr, dich wieder begrüßen zu dürfen in einer neuen Videopodcast-Folge. Bevor wir starten, wie immer, der Hinweis natürlich auf den Disclaimer, dass alles ja nur zu Ausbildungszwecken, nicht zum Nachhandeln gedacht und vor allem aber keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, Optionen oder sonstigen. Plus der Hinweis, dass wir niemals ganz objektiv sind, weil wir zumindest über ein Vehikel wie den MSCI World wahrscheinlich über alle Underlyings hier beteiligt sind, von denen wir hier plaudern. That being said, Dominik, du hast wunderbare Nachrichten. Du bist nämlich auf einer ganz, ganz großen Bühne zu sehen, habe ich gehört. Die Vögel hier im dritten Wiener Gemeindebezirk zwitschern es von den Dächern. Erzähl mal ein bisschen.
Ja, ganz große Sache für mich. Also ich bin Speaker auf der größten Finanzveranstaltung 2025, nämlich auf der Cashflow-Konferenz in Frankfurt von 4. bis 5. Juli. Es werden 130 Speaker erwartet, 8.000 bis 12.000 Leute, Zuschauer. Große Bühne, große Säle. Ich habe meine Keynote, eine 20-minütige. Dann bin ich Gast bei einer Podiumsdiskussion, bei einer, ich glaube, 20-minütigen auch. Und halte dann sogar noch einen Deep Dive-Vortrag vor 60 Leuten circa in einem separierten Raum, wo ich dann wirklich in die Tiefe gehe in der Materie mit meinen Vorträgen, mit den Details. Und habe auch einen eigenen Fundamental Finance Stand dort von 6 Quadratmetern. Und bin da natürlich zum Austausch, also wenn es vorbeischauen wollt, Kaffee trinken, mich kennenlernen, mit mir quatschen, mir ein paar Fragen stellen, stehe ich natürlich da, Rede und Antwort. Und genau, darf einmal auf der großen Bühne dort wirklich rocken und ich freue mich riesig.
Herzlichen Glückwunsch, du hast ja das redlich verdient.
Also, danke dir.
Ja,
danke.
Super, bin ich schon sehr gespannt, wenn du dann erzählst, was alles los war dort. Ja.
Eins vielleicht noch, Tickets gibt's, verlinken wir unten. Mhm. Es gibt einen speziellen Ticket-Link über den Code FF10, also Fundamental Finance 10, gibt's dann quasi 10% sogar noch auf die Tickets.
Wunderbar. Und die sind gar nicht so teuer. Also unbedingt hinschauen. In Frankfurt, glaube ich, hast du gesagt.
Frankfurt, ja.
Super. Sehr gut. Das ist das eine, was wir zu vorbereiten haben. Und ein hausmeistertechnisches Thema haben wir noch, nämlich unser eigenes Seminar, das nicht mehr ganz so lang dauern wird, nämlich am 22. März hier in Wien stattfinden wird. Wenn du nicht aus Wien bist, Wien ist im März immer eine Reise wert. Und dann kannst du es noch verbinden mit einem wunderbaren Seminar, wo wir über Edelmetalle plaudern, Dominik. Was wird denn so dein Bereich sein?
Richtig. Also ich spreche halt über markttechnische Dinge, also wie sind Edelmetallbullenmärkte historisch empirisch entstanden, wie schaut das mit den Verfügbarkeiten aus, mit Nachfrage und Angebot zum Beispiel, wie schaut das mit Goldknappheit aus, Stichwort London, wo derzeit ein wenig in den Tresoren drinnen liegt anscheinend, was alles nach Amerika rübergeht. Wie können wir diese Chancen für uns nutzen? Wie kannst du dein Portfolio dementsprechend ausrichten, eben auch eventuell mit Edelmetall-Primärförderaktien? Wie ist da der intrinsische, inhärente Leverage bei solchen Aktien und wie kannst du da selbst davon profitieren? Und was ich erwarte mir von einem Bullenmarkt in den Edelmetallen, das ist so mein Part. Und dann Super. Kommst du mit der Technik.
Jawohl, wir werden Charttechnik machen, wir werden uns das Ganze, die Aktien, die der Dominik vorstellt, beziehungsweise natürlich auch die Futures auf die großen Werte in der charttechnischen Analyse anschauen. Ich werde ein bisschen die Vergangenheit erklären, damit man ein bisschen sieht, worauf es ankommt und wie man mit Charttechnik halt auch dann gute Einstiege findet. Selbst wenn man investieren will, macht es durchaus Sinn, sich mit dem Thema ein wenig zu beschäftigen. Das wird der eine Bereich sein und der zweite Bereich sein wird sein Optionen. Wie kann ich mit Optionen meinen Einstiegskurs verbilligen? Wie kann ich mit Optionen unter Anführungszeichen Gold auf Edelmetalle bekommen. Ganz spannende Dinge, wo es ein genaues, auch sehr, sehr striktes und genaues Regelwerk von mir geben wird, damit man das auch wirklich versteht. Und ja, das wird sehr, sehr spannend, denke ich.
Ja, ich meine, du hast jetzt sogar noch ein Goodie reingepackt in dieses ganze Seminar. Also da bin ich ja wirklich erstaunt. Du hast ja selbst programmierte Indikatoren, nach denen du handelst. Also wo quasi dein komplettes Wissen über die vielen Jahre Trading-Erfahrung da drinnen steckt, in quasi runtergebrochen auf einen charttechnischen Indikator oder auf mehrere. Und einen davon packst du quasi in dem Seminarpaket gratis dazu.
Genau, und der ist fast so viel wert wie das Seminar selbst, also. Aber den gibt es Lifetime, also solange es irgendwie funktioniert. TradingView ist auf TradingView basierend und ist wirklich ein cooler Indikator, weil ich halt sehr, sehr gern Trendumkehren trade. Also jetzt nicht die großen Trendumkehren, kann man natürlich auch mit dem Indikator machen, sondern eher die kurzfristigen Trendumkehren, wenn wir also in einem Aufwärtstrend sind und es gibt dann ein Pullback, wann ist der richtige ein Punkt einzusteigen, und da hat dieser Indikator wirklich vor allem im Gold jetzt die letzten 4 Signale grenzgenial gut geschalten und man hätte jede Menge Geld verdient. Ich sage es aber auch gleich dazu, es ist nicht der heilige Gral, dieser Indikator, er liefert auch Fehlsignale, aber man kann die, wenn man gewisse Regeln beachtet, durchaus minimieren und hochprofitabel dafür treten, auf jeden Fall. Ja.
Fantastisch. Also wenn dich das interessiert und wenn du Bock hast auf das Seminar, unten in den Shownotes ist alles verlinkt, wie du zur Anmeldung kommst.
Ja.
Und dann freuen wir uns am 22.03. natürlich auf dich bei unserem ersten Edelmetall-Seminar.
Ganz genau. Und nach 17 Uhr, das sollten wir vielleicht auch noch erwähnen, haben wir dann Zeit zum persönlich Quatschen und Networken und so
Absolut,
weiter. Da freuen wir uns schon drauf. Und dort wird es natürlich auch Bier geben.
In diesem Sinne.
Dominik, in diesem Sinne.
Cheers.
Zum Wohl.
Und wir haben ja wieder eine sehr spannende Woche hinter uns, Thomas. Also ja, es ist ja keine Woche vergeht in diesem Jahr, ohne dass man nicht sagen könnte, ja, Eskapaden hier, Eskapaden dort.
Ja.
Wir haben am Freitag kleinen OPEX gehabt, am Verfall der Optionen, wo es natürlich dann zum Handelsende am Freitag noch relativ volatil geworden ist. Volatilität, Wix ist nach oben gegangen, Aktien haben relativ abverkauft. Wie hast du den Freitag erlebt? Hast du schon abgeschalten gehabt oder hast du es mitbekommen? Oder?
Ich habe es insofern mitbekommen, da ein paar meiner Trading-Positionen ausgestoppt wurden, was jetzt nichts Dramatisches ist, was natürlich nicht angenehm ist, weil sie durchaus weiter hätten laufen können. Aber ja, ich habe es mitbekommen nebenbei. Ich habe es mir dann nicht mehr live vom Computer angeschaut, weil meine Strategie bezieht sich nicht darauf, dass ich ständig live vom Computer sitzen muss. Aber natürlich, ja, es war ein grober Abverkauf. Es sind wieder Wirtschaftswachstumsängste, Inflationsängste da, die jetzt schon ein paar Mal da waren. Wir sehen ja auch in der jüngeren Vergangenheit, dass der Markt ein paar Mal so volatil reagiert hat. In der Vergangenheit war es nicht so schlimm. Ja, ich gehe auch jetzt nicht von einem gravierenden Pullback aus, also wenn wir jetzt einmal 5% korrigieren.
Hey.
Das ist ganz normal. Ich glaube, wir haben das schon langsam verlernt. Also wenn ich so manchmal mit Tradern rede, dann haben die das schon langsam verlernt, diese kleineren Pullbacks von 5%, die ja ganz normal sind und die nebenbei mir in meinem Trading sehr entgegenkommen.
Absolut,
ja. Das muss man ja auch sagen. Also da sehe ich jetzt dann noch nicht die große Dramatik dahinter. Aber wir haben natürlich, und auch glaube ich darüber, wenn wir plaudern, wir haben natürlich das Japan-Thema, was wieder sehr aufschwellen kann, wo ich glaube ich auch ein bisschen Ängste entstehen. Natürlich mich wundert, dass die Futures, wie das herausgekommen ist, am Freitag, also während Japan offen hat, ist ja bei uns mitten in der Nacht, die Futures eigentlich gar nicht darauf reagiert haben, hat mich sehr verwundert.
Das ist auch verwundert.
Und ja, das sind halt so die Ängste, die im Moment umgehen. Aber ich sage jetzt mal, solange wir nicht um 8, 9, 10% jetzt runterrasseln in 2-3 Tagen, sehe ich jetzt nicht die große Krise kommen.
Aber du sprichst schon strukturell ein Thema an, das jetzt wieder zum Thema werden könnte. Und das ist eben Japan. Die Inflation scheint sich festzubeißen in Japan. Und deshalb werden auch die Zinserhöhungen lauter. Die schreien nach Zinserhöhungen. Und wenn das halt jetzt wirklich strukturell verankert ist und das immer so weitergeht, dann könnte das wieder den Yen-Carry-Trade antriggern, beziehungsweise den Equity-Dispersion-Trade, von dem ich auch immer rede, da könnte halt dann wirklich wieder eine self-fulfilling prophecy in Gang kommen. Asset-Märkte verkaufen ab, das kommt zu einer Spirale, die sich immer weiter dreht und dann haben wir gleich wieder mal 10-15%. Noch sind wir nicht dort, ganz klar, aber die Alarmglocken sollten auf jeden Fall einmal auf gelb sein, dass man sich das genauer anschaut oder beobachtet, wenn man ein aktives Portfolio hat, dass man da schon drauf achtet, ob wie das da weitergeht.
Ja, also beim ersten Mal muss man auch dazu sagen, haben sich ja die Fed und die japanische Nationalbank ganz schlecht abgesprochen gehabt bei dem Thema.
Ja.
Ich glaube, dass sie aus dem Fehler sehr, sehr gelernt haben und dass man das auch sehr, sehr sanft machen wird und sehr, sehr angekündigt machen wird. Ich sehe es aber so wie du, dass ich kann es nicht einschätzen, wie viele noch in diesen Carry Trades drinnen sind oder in diesen ganzen Konstrukten. Weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass alle draußen sind. Da bin ich immer, glaube ich, einer Meinung. Aber die Frage ist halt, wie viele sind noch drinnen und wie viel Geld ist man da noch drinnen? Ich sehe jetzt halt nicht den großen, also der japanische Aktienmarkt Nikkei läuft eigentlich seit Monaten seitwärts. Ja. Das spricht schon so ein bisschen für mich, weil alle, vor allem der DAX oder auch der Eurostox ja parabolisch fast steigen und auch der SPX gut steigt. Also ich kann mir schon gut vorstellen, dass wir jetzt da schon ein bisschen eine Auflösung dieses Szenarios sehen, weil da, wenn du dir den Yen-Chart, also den Nikkei-Chart anschaust, in ganz, also der ist ja, also beim
ja, wie gezeichnet, ne?
Herzrhythmusstörungen maximal, ja. Also das ist schon, also ich glaube schon, dass da was im Gange ist. Charttechnisch schaut das sehr eigenartig aus.
Ja, das wird gemanagt. Also das
ja,
kann man keiner erzählen.
Ich glaube auch, dass sie das gemanagt machen und dass das halt dann wahrscheinlich nicht so die großen
Auswirkungen. Also von freien Märkten sind wir da, glaube ich, weit entfernt.
Ja.
Das ist halt, ja, ich glaube, da gibt es einen, den haben es abgestellt, der den Chart am Vortag zeichnet und dann wieder veröffentlicht.
Ja, beziehungsweise halt sanft abverkauft und schaut, dass dort auf japanischer Seite oder dass es irgendwo Käufer gibt dafür halt für diese großen Pakete. Ne?
Ja. Die Frage ist halt, wie lange geht sowas gut? Ne?
Ja, und die Frage ist, wer steht auf japanischer Seite bei den Käufern?
Ja.
Also ich weiß nicht, ob das bei Wappler so sind. um es so zu formulieren. Ja, also ich bin mir nicht ganz sicher. Ja.
Wenn wir da institutionell reden, dann müssen wir da halt ja von größeren Instituten reden.
Ja, oder von staatlichen.
Ja, genau. Und wenn wir da von staatlicher Seite reden, dann reden wir halt dann wieder von der direkten Staatsfinanzierung irgendwo. Da öffnet man halt dann die Büchse der Pandora, wo man sagt, okay, was ist Geld überhaupt wert? Weil wenn ich es wirklich aus der Druckerpresse finanziere.
Ja. Gut, aber Japan macht ja nichts anderes seit
Jahrzehnten. Aber da war ja auch immer das Thema, dass Japan sich generell nicht verschuldet, dass es eben nicht nachfragewirksam wird, dass Geld überhaupt gedruckt wird, weil es eben nicht in den Wirtschaftskreislauf kommt, weil die Japaner nehmen sich keine Kredite. Das habe ich auch nicht gewusst, dass die Kreditvergabe da so eigentlich nicht vorhanden ist. Also da wird fast alles Cash finanziert.
Okay.
Und dementsprechend wird das halt nicht nachfragewirksam. Aber wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt und wie sich das ändert. Für mich ist es ja generell immer ein Rätsel, wie sich Japan so lange in dieses sklerotischen Umfeld geschafft zu halten, ohne Inflation zu erzeugen.
Ja, ich glaube, man muss das ein bisschen unterscheiden. Art 1, es ist eine Insel. Das ist, glaube ich, schon noch ein gravierender Unterschied. Ja, also ich sehe da jetzt nicht so die natürlich haben die auch Wirtschaftskontakte und so weiter, aber es ist halt, ich glaube, auf einer Insel ist es auch, Australien ist für mich so ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal, die sich auch bei vielen Dingen leichter tun. Ja, sei es jetzt bei politischen Dingen wie Einwanderung, tust du dir als Insel leichter und so weiter.
Ja.
Es ist jetzt vielleicht nicht der große Vorteil, aber ich sehe schon, dass es ein Vorteil ist, wenn du wie in Österreich umgeben von Nachbarn bist, ist es vielleicht dann nicht so einfach so zu agieren. Weiß ich nicht, ist so eine Annahme von mir auch, ist jetzt nicht empirisch oder irgendwie nachgewiesen oder so, aber ich habe immer das Gefühl, dass sich diese Inselstaaten wie Australien, wie Japan ein bisschen leichter tun bei vielen Dingen. Und was ich halt sehe, ist, ich sehe halt auch da wirtschaftliches Experiment, das seit Jahrzehnten läuft, wo der Ausgang offen ist. Ja, ähnlich wie Milei in Argentinien sind das halt so Experimente und ich glaube schon, dass das auch Nachahmer finden wird können, weil das, was Japan macht, warum soll das die EU oder warum soll das Amerika nicht machen können im Endeffekt? Und ich glaube schon, dass das so Experimente sind, wo der Ausgang halt noch ungewiss ist, ne? Weil entschulden hat sich Japan mit dem Spaß nicht können. Ja, also ja, es ist im Prinzip ist das ein never ending story.
Ja, genau.
Deswegen wird das Experiment auch nie abgeschlossen sein, außer es macht Kaboom.
Ja.
Fertig.
Also es wird sich nie auflösen ins Positive, weil die Schulden steigen ins Unermessliche.
Ja.
Und ja, die Inflation steigt jetzt noch nicht mit. Aber ich glaube halt, dass wir jetzt wirklich einen kritischen Punkt überschritten haben in Japan, auch wo das eben intrinsisch inflationär wird in dem System.
Ja.
Wo die Schulden so hoch sind, dass es gar nicht mehr anders geht, dass auch kleine Teile dann eben schon im Wirtschaftskreislauf ankommen und dementsprechend nachfragewirksam wirken auf Waren, Dienstleistungen, Güter.
Ja.
Und damit auch die Preise intrinsisch treiben. Und ich glaube, das ist ein Problem, das kann man einfach nicht stoppen. Und ich glaube, dass es strukturell so weitergehen wird, aber das ist jetzt reines Bauchgefühl.
Ja, und dazu kommt, dass Japan eine überalternde Gesellschaft hat,
das noch
dass da kaum Junge nachkommen.
Absolut.
Also das wird noch ganz, ganz spannend in 10 Jahren sich das anzuschauen nochmal. Das wird einen ganz anderen Impact haben als jetzt.
Ja. Ja.
Also sehr, sehr spannendes Experiment, aber man wartet halt auf den Ausgang schon sehr lange auch, ja.
Ja, also darauf wetten, dass es übermorgen aufhört, da würde ich sicher nicht drauf, weil dafür haben sie schon zu lange durchgehalten, die Japaner. Es ist halt schon ein einmaliges Experiment, muss man echt sagen. Genauso wie du richtig ansprichst, Milei. Das ist halt auch ein Experiment, radikales Cutten, wo er den Staat komplett auf Null dreht. Jetzt übertrieben gesagt, er cuttet halt wirklich den Staat, stutzt ihn zusammen auf allen Ecken und Enden. Das ist eigentlich auch eine gute Überleitung, was Elon Musk jetzt versucht mit seinem Doge-Ministerium, wo er USAID, also USAID, da jetzt quasi zerlegt und da offenlegt, wo die Gelder hinfließen. Teilweise ganz obskure Sachen, wo da Gelder wegfließen. Und ich höre oft diese Diskussion, also jetzt zwischen Pro und Anti-Trump und so, wo man sagt, ja, na, die einen hassen Musk, die anderen lieben ihn und so weiter. Und viele negative Stimmen sagen halt, ja, der Multimilliardär, der da jetzt irgendwas komplett umräumt, das ist halt nicht in Ordnung so und so weiter. Und da muss ich halt schon sagen, wenn ich amerikanischer Bürger bin und bei mir geht's die letzten 10, 20, 30 Jahre bergab und ich verdiene immer weniger und ich habe jetzt den dritten Job, den vierten Job schon, weil ich mir das Leben schon nicht mehr leisten kann. Und dann kommt einer her und cuttet auf einmal, findet irgendwo 20, 40 Milliarden im Staat, die irgendwo hingehen, was sie nicht unterstützen möchte. Keine Ahnung, Fahrradweg in Peru, so wie es die Deutschen machen. Und der cuttet das zusammen und sagt, okay, 20% von dem Überschuss, den ich da raushole aus dem Staat Amerika, den schicke ich wieder zurück in als Paycheck zu euch nach Hause. Und da muss ich auch sagen, würde ich ihn nochmal wählen.
Ja, ich finde das halt eine sehr naive Einstellung, dass, wenn man glaubt, dass das als Paycheck zurück nach Hause kommt, zu den Amerikanern, das glaube ich nicht. Das kommt als Paycheck zurück zu Peter Thiel, Elon Musk, Mark Zuckerberg und Co.
Also jetzt hat er gesagt, zurück. er möchte es den Bürgern zurückgeben, 20%.
Ja.
Ob es passiert?
Also zwei Dinge. Also ich bin weder ein Freund noch ein Fan von Elon Musk. Ich verehre das, was er wirtschaftlich auf die Beine gestellt hat, absolut top Unternehmen aus dem Boden gestanzt, auch sehr, sehr viel Glück gehabt, muss man auch dazu sagen,
ja.
Wenn der mit Tesla in Konkurs geht, kennt ihn kein Schwein heute.
Wenn die NASA nicht den Großauftrag gibt.
Ist er weg, ja. Aber man muss halt schon sagen, Art 1, ich glaube nicht, dass du einen Staat so führen kannst wie ein Unternehmen. Das ist Punkt 1, was ich nicht glaube. Und Punkt 2, natürlich kann ich mir jetzt rauspicken, gewisse Dinge, dass man irgendwie Kondome irgendwo hinschickt und so weiter. Das sind halt dann, ja, da frage ich mich halt, okay, ja, das ist medienwirksam, ich verstehe schon, dass das dann die Leute aufregt und so weiter, dass ich da einen Punkt treffe. Aber das macht ja das gerade nicht fett. Und auch USAID macht das gerade nicht fett, was die am Budget haben. Ja. Und jetzt muss man auch schon dazu sagen, was ich da dann halt immer sage, wenn die Amerikaner damals den Marshallplan nicht gehabt hätten und uns gemacht hätten, dann würden wir jetzt wahrscheinlich noch nicht diesen Wohlstand haben, mit Sicherheit nicht. Ja. Und ich denke schon, dass man das, es wird halt leider Gottes, und das finde ich halt extrem schade, immer diese Fahrradwege in Peru, die Kondome für Gaza, wo nicht einmal im Gazastreifen war, war ja auch Fake News, aber kann man sich irren, wenn man Gaza sieht, das mache ich ihm nicht einmal zum Vorwurf, das gegenüber seinen sonstigen Lügen ist das ein entschuldbarer Fehler. Aber ich denke mal halt, weißt du, ich bin ja vollkommen dabei, dass man Staat kürzen muss. Da steht ja überhaupt nichts im Wege. Aber muss ich das in den ersten 40 Tagen so radikal machen oder kann ich nicht einmal sagen, ich setze mich hin, ich schaue mir das genau an und ich versuche dann, das möglichst schmerzfrei zu machen. Ja? Weil was man schon sagen muss, ist, das, was da jetzt passiert, ist halt ein Zerstören von Dingen, die du nachher entweder extrem schwerst wieder aufbauen kannst oder vielleicht gar nicht mehr aufbauen kannst. Und das ist halt schon was ich schwer kritisiere in dieser Vorgehensweise. Ja. Ja? Also wenn du es mit Hirn machst und wenn sich Elon Musk und sein Team von Deutsch wirklich ein halbes Jahr oder ein Jahr hinsetzen und sich genau alle Kostenstellen anschauen und dann mit einem klaren Konzept vorkommen, ja, und dann das umsetzen, 100% d'accord. Das, was da jetzt passiert, ist meiner Meinung nach ein Politikum, dass man halt die besonders beschneidet. Ich meine, beschneidet ja auch die NASA mit. Es ist für mich, kommt es mir manchmal vor wie ein Rachefeldzug, und ich finde halt, ein Rachefeldzug hat da nichts verloren. Ja. Die FBI-Agenten, die gegen Trump ermittelt haben und so weiter. Also das ist ja dann auf der anderen Seite auch wieder lächerlich. Ja. Also für mich spielen da ein paar Punkte mit, die ich absolut nicht nachvollziehen kann und wo ich sage, da ist der Elon Musk für mich eben ein Saupsychopath. Ja, es ist so. Es ist ein Saupsychopath, ja, das ist einfach so. Ich mag ihn, was er mit Unternehmen, aber das ist halt einfach jetzt, und ich glaube auch, dass er sich selbst dann nichts Gutes tut. Ja? Mhm. Weil jetzt, gut, wenn die Demokraten stellen sich so dumm an im Moment, aber jetzt stell dir mal vor, in 4 Jahren kommen die Demokraten. So, und dann könnte ich das Spiel jetzt auf der demokratischen Seite spielen und zerstöre alle Elon Musk-Unternehmen. Das macht ja genauso wenig Sinn.
Ja, also irgendwas zu zerstören macht sowieso generell keinen Sinn. Genau. Also da bin ich schon bei dir, keine Frage. Dass der Durchgriff wieder durchgegriffen wird, dass das relativ radikal ist, dass das alles sehr abrupt passiert. Das haben wir auch schon in anderen Folgen besprochen, da sind wir auch einer Meinung, dass das vielleicht ein bisschen zu schnell geht, das brauchen wir nicht diskutieren. Ich habe damals auch gesagt, ich bin schon generell ein Freund von radikalen Durchgriffen, dass da jetzt wirklich einmal aufgeräumt wird, dass es über die letzten Jahre die Karten viele Verfehlungen gegeben hat.
Ja.
Und was ich auch immer, weil jetzt oft auch gesagt wird, ja, das geht halt zu den Millionären, zu Milliardären, zu Peter Thiel und so weiter. Und da bin ich auch oft gefragt worden zu dem Thema. Letztens war ich in einer politischen Podiumsdiskussion, neben Heinz-Christian Strache zum Beispiel, wo eben auch solche Fragen aufgekommen sind, unter anderem. Und da bin ich dann in meiner Gruppe gefragt worden, warum ich da so pro Kapitalismus zum Beispiel rede. Ne? Und das ist halt, das muss man jetzt wirklich zerpflücken. Ich meine, das geht jetzt auch viel zu weit in dieser Folge hinaus, aber es ist halt, ich bin schon im Kern schon Kapitalist, nur gibt's schon, jeder Kapitalismus hat einen gewissen Prozentsatz an Sozialismus immer drinnen. Also du kannst ja nicht komplett kapitalistisch fahren. Jedes System hat einen gewissen Kernkapitalismus und Sozialismus drinnen. Das hat der Sozialstaat zum Beispiel, den wir haben in Österreich, der ist ja kein kapitalistisches Thema, zum Beispiel.
Ja.
Und da ist halt immer die Frage, wie gewichtet man das prozentuell, wie viel Kapitalismus ist gut oder verträglich und wie viel Sozialstaat brauchst du? Und da machen wir jetzt wirklich eine breite Diskussion auf, aber ich denke halt, dass wir da in Amerika jetzt einen Umsturz sehen von, und da bin ich eben anderer Meinung als viele andere, weil jetzt viele sagen, das geht halt alles zum kapitalistischen Musk rüber und dass er da halt Gewinne abschöpfen will. Und ich sehe das halt ein bisschen anders, ich sehe das ein bisschen differenzierter, weil ich halt denke, wenn ich mir anschaue, eine Elizabeth Warren, eine Nancy Pelosi, alteingesessene, also das Durchschnittsalter im Kongress zum Beispiel ist so hoch wie noch nie.
Ja, ja.
Also da sitzen ja fast nur mehr Leichen drinnen, ja, 80 plus.
Ja.
Und man stößt sich dort gesund, also mit einem Jahreseinkommen, mit einer Salary von $200,000 hat man dann Privatvermögen von 280 Millionen. Und da muss die Frage schon erlaubt sein, wie kommen solche Privatvermögen zustande zum Beispiel, ne?
Ja, ich meine, ich sage ja auch immer, der einzige Unterschied, das ist unter Trump, man könnte es ja auch positiv formulieren, man könnte es wirklich auch positiv formulieren, indem man sagt, sie tun jetzt nicht mehr so, als wäre es nicht so.
Ja, das ist gut
umschrieben. Sondern sie gehen jetzt in die Offensive. Also das ist jetzt unter, das hat es unter den Demokraten gegeben, dass die super Aufträge gegeben hat, dann hat es halt der Ehepartner gekriegt oder das Kind oder er, vollkommen wurscht. Ja. Also man könnte ja das positiv sehen und könnte sagen, es ist eigentlich komplett jetzt ungeniert und sie haben die Maske fallen gelassen und das, was schon in den letzten Jahrzehnte oder Jahrhunderte vielleicht sogar schon immer war, ist jetzt da rausgekommen. Ja. Da hast du schon recht. Also das, da bin ich schon bei dir und in gewisser Weise, Art und Weise finde ich das auch ehrlich. Ja, wenn es denn tatsächlich so ist. Ja. Ich glaube halt, dass wir mit dem Kapitalismus, und du hast das richtig angesprochen, so ein bisschen jetzt an die Grenzen stoßen. Weil das, was halt im Moment der Fall ist, und das kritisiere ich auch, ist, dass beim Sozialismus zwischen Arm und Reich unterschieden wird. Und beim Kapitalismus wird es meiner Meinung nach so in Richtung der Reichen geschaufelt. Ja. Und dadurch entstehen zwei Fronten. Einerseits die Reichen und andererseits die Armen. Ja. Und ich bin immer ein Befürworter davon gewesen, dass ich genau diese Einteilung zu sprengen, indem ich sage, es gibt die faulen Schweine und es gibt die fleißigen Menschen. Die faulen Schweine, die brauchen nicht viel. Also die kann ich herunterwirtschaften. Ich weiß nicht, in Österreich kannst du 20 Jahre arbeitslos sein und lebst noch immer wieder Gott. Ja? Unter Anführungszeichen. Ja? Aber das kann doch nicht sein. Ja? Und andererseits, und da, wenn das mal rauskommt, wenn der amerikanische Staatsbürger, der 4 Jobs hat, der muss nochmal seine Steuervergünstigungen des Todes bekommen. Genau, ja? Und nicht, dass du bestraft wirst. Wenn in Österreich jemand einen Top-Job hat und dann macht er sich nebenbei selbstständig, die Gewinne, die er als Selbstständiger abschöpft, da muss er selber, wenn er in die nächste Steuerklasse fällt, die für den Hauptjob zahlen. Ist doch pervers.
Absolut.
Absolut pervers. Ja? Und das ist genau das Gegenteil, was ich will. Das heißt, wir haben beim Sozialismus das Problem, dass der Sozialismus will den Armen alles in den Arsch schieben, obwohl sie sich nicht mehr bewegen, ist, glaube ich, auch nicht die Grundidee des Sozialismus gewesen, definitiv nicht, sondern der arbeitenden Bevölkerung zu dienen und nicht den faulen Schweinen. Und dann auf der anderen Seite definitiv auch, dass ich sage, im Kapitalismus muss ich natürlich auch schauen, und das wäre, eigentlich ist das eine Schnittmenge, die beide haben, ich muss auf die Mittelschicht schauen. Ja, weil der Kapitalismus wird ohne die Mittelschicht auch verhungern.
Richtig.
Ja, und das wäre doch die gemeinsame, der ganze gemeinsame Nenner sozusagen, auf den ich aufbauen kann, und auf den ist viel möglich.
Und du sprichst gerade was ganz Interessantes an, nämlich, dass sich der Kapitalismus selbst intrinsisch da zerstören wird, meiner Ansicht nach. Und das ist nämlich genau das, auf dem Karl Marx und Engels aufgesetzt haben, Marxismus, und den Punkt, den Lenin auch schon vertreten hat damals. Und das mag jetzt vielleicht komisch klingen, aber das ist genau dieses Thema, dass sich der Kapitalismus von innen heraus zerstören wird, weil er in seiner Expansion von Märkten immer neue Absatzmärkte sucht, deshalb zum Beispiel imperialistisch auch ist. Also intrinsisch imperialistisch, er muss sich ausweiten, er muss auch den Absatzmarkt ausweiten, und das wird ihm zum Verhängnis. Und das Problem ist, dass sich diese Arm-Reich-Schere so weit aufklafft, das schwappt in die Politik über, du hast nur mehr incentivierte Politik, du hast Klientelpolitik, und das sehen wir ja auch weiter. Ne?
Ja.
Wir sehen, schau dir an, einen Gusenbauer an bei uns zum Beispiel, schau dir an, eine Eva Klawischnik, die ihre grünen Wähler verraten hat, indem sie zur Novomatic geht, zum größten Spielkonzern von Österreich, vorher gewettert hat gegen das.
Alle gleich.
Das ist halt alles Klientelpolitik. Ja. Ne? Also du versuchst halt einfach nur im Futterdruck zu bleiben. Und das sind eben Ausläufer, und das sind Symptome eines spätkapitalistischen Systems.
Ja, und das nächste Problem, das wir haben, das sprichst du vollkommen richtig an, aber das nächste Problem, das wir haben, ist, dass wir die Geburtenrate nicht mehr lang halten können.
Ja.
Das ist das Nächste, weil wir haben bis jetzt da gelebt, auch der Wirtschaftswachstum hat gelebt, dass immer mehr Menschen auf dieser Welt waren. Jetzt sehen wir bei uns schon Geburtenrückgänge, wir sehen es jetzt teilweise in China, massives Problem auch schon, ja, was man gar nicht glauben würde normalerweise.
Ja.
Gut, in Afrika hast du das Problem vielleicht nicht, aber da wirst du jetzt nicht die große Wertschöpfung draus ziehen, aus kapitalistischer Sicht zumindest. Ja. Und da finde ich halt, da muss man jetzt nachregulieren, und da gehören schlaue Köpfe an die Spitze und nicht emotional reagierende Musk, Trumps, Millets und so weiter, ja. Wie auch immer das Millet-Experiment ausgeht, sei dahingestellt, ja. Aber ich denke, es können halt jetzt wirklich die besten Köpfe, und ich verstehe nicht, warum das nicht längst passiert, die besten Köpfe aus der Wirtschaft. Und nein, Trump ist nicht der beste Kopf aus der Wirtschaft und auch nicht Elon Musk ist der beste Kopf aus der Wirtschaft, weil wenn ich ein Wachstumsunternehmen habe, für mich wäre zum Beispiel der Chef von JP Morgan, ja. Name fällt mir jetzt nicht an.
Jamie Dimon
wäre für mich der optimale Präsidentschaftskandidat. Ja. Natürlich vertritt er auch die Elite. Da braucht man nicht drüber diskutieren. Hundertprozentig. Ich keine Ahnung, was er für politisch, ich weiß nicht mal, ob der Republikaner oder Demokrat ist oder sonst irgendwas, keine Ahnung. Aber ich glaube halt, dass solche Menschen, die wirklich im Leben eigentlich alles erreicht haben mit einem Unternehmen, ja, die jetzt nicht das Mega-Wachstum und das Mega-Risiko eingegangen sind, wie Elon Musk. Ja. Elon Musk ist einfach ein Grenzgänger, ja, ein genialer Grenzgänger, keine Frage. Aber ich glaube, dass solche Menschen einen Staat besser führen könnten, als es an bei uns sowieso, die ganzen Berufspolitiker, kannst du sowieso alle zusammenhauen und in die Donau lassen, machst nichts Falsches. Und das ist genau das, wo ich glaube, da den Ansatzpunkt zu finden und da eine Strategie zu finden für die nächsten Jahrzehnte. Ja, weil langfristig denken gibt's ja auch nicht mehr. Und ich glaube, ein Jamie Dimon, der muss gar nicht wiedergewählt werden, das ist wurscht. Ja, also du brauchst jetzt Menschen, die wirklich langfristig ein Projekt aufbauen wollen. Und jetzt natürlich, alle werden jetzt da reinbeißen müssen, auch wir.
Ja,
überall. Aber wenn du das langfristig denkst, perfekt.
Also mit einem Jamie Dimon, also als Präsidentschaftskandidaten, hätte ich schon meine Probleme, muss ich wirklich sagen.
Wo hast du Probleme?
Ich hätte einfach gerne, weil ich bin halt da, vielleicht bin ich da ein bisschen oldschool oder ein bisschen geschädigt von früheren Szenarien, aber ich habe halt, und das hat die...
Jetzt weiß ich's. Weiler gegen Silber.
Das natürlich auch. Der schuldet mir viel Geld daran. Und das ist natürlich ein großer Punkt, das trifft mich im Herz. Nein, aber ehrlich, ich habe halt ein größeres Problem damit, dass sich die Finanzelite die Finanzgesetze in den USA selbst schreibt. Also diese Elite rund um Goldman Sachs und
JP Morgan. Ja, was macht das doch schon
dauernd? Ja, und das muss aufhören. Also wie willst du den Sektor regulieren, wenn sich nur die dort auskennen und selbst die Gesetze schreiben? Und das funktioniert meiner Ansicht nach nicht. Und du musst, so entsteht ja diese Kleptokratie auch irgendwo, wo du sagst, diese Klientel, früher waren es die großen Trusts und zur Eisenbahnzeit und heute sind es eben die großen Finanzinstitute, also die Oligopolie der Finanzelite, die heute quasi die Schlippen zieht.
Ja.
Wenn böse Zungen würden behaupten, du kannst ja den Präsidenten mit genug Spenden erkaufen in den USA zum Beispiel.
Ja, nicht nur in den USA, glaube ich, aber ja, definitiv. Ja, und ich glaube auch, dass wenn Jamie Dimon oder wer auch immer CEO von Goldman Sachs ist, in Herrn Donald Trump anrufen und sagen, so und so ist, wird er springen. Ja, weil sonst springt er mit seinem Privatunternehmen über die Klinge wahrscheinlich relativ schnell. Also es ist ja einfach, aber ich glaube halt, dass diese Menschen halt, und das tun halt Banker eher, sehr, sehr langfristig.
Ja, aber da hätte ich immer Warren Buffett vorne.
Ja, aber Warren Buffett ist schon ein bisschen sehr zu alt. Diesen Job ist ein bisschen sehr zu alt, glaube ich. Ich hätte ihn auch lieber. Ja, wer vor 10, 15 Jahren natürlich die Optimalperson
gewesen. Wenn er so eine Osteransprache hält im Weißen Haus.
Ja, definitiv. Das schon toll. Ja, und Charlie Munger als Vizepräsident. Ja,
der muss schon runterlachen von oben, weil der ist halt
immer bei uns. Ja, aber das geht in die richtige Richtung. Solche Menschen, die wirklich langfristigen Erfolg wollen und langfristig denken, und solche brauchst du in der Politik. Ja? Die Frage ist, wie bringe ich Leute dorthin, weil ein Jamie Dimon wäre strunzdumm.
Genau, du musst es incentivieren, weil der verdient halt als Vorstand oder der verdient da x-fache. Ne?
Ja, aber den kann es ja auch theoretisch nicht mehr um Geld gehen. Ja. Und ich verstehe auch nicht, ich würde gerne mal mit Peter Thiel, Elon Musk reden, was jetzt der große Vorteil ist, wenn er die 100. Milliarde oder die 200. Milliarde noch verdient. Wo ist jetzt der große Benefit von ihm? Geht er dann nach Hause und geht ins Bad und hobelt und weiß ich nicht. Ja. Also ich weiß ja nicht, ich verstehe es ja nicht mehr. Irgendwann muss man ja sagen, es ist genug. Ja,
ja, ich glaube, dass das auch kein Incentive dann mehr ist, die nächste Milliarde. Ich glaube, da geht es dann wirklich nur mehr um, kann ich wirklich zum Mars fliegen oder bleibt mir das verwehrt?
Ja, aber wenn er wirklich nur zum Mars fliegen wollen würde, und das ist ja die größte Lüge, die er jetzt verbreitet hat, dann würde ich mich ja voll fokussieren auf das Mars-Projekt und würde nicht 17 Unternehmen gründen und dann noch den Dodge-Minister. Das widerspricht sich
alles. Ja, das war nur ein Beispiel, ne? Also Peter Thiel wird ein anderes Ding haben. Kann ich mit dem Maserati wirklich 800 km fahren? Keine Ahnung. Ja. Aber ich glaube, um Geld geht's da dann nur mehr sekundär, weil du hast wirklich genug.
Also ja, es geht dann nur mehr um Macht. Das Spiel spielen sie jetzt, nur das Spiel um Macht ist halt immer verbunden mit großen Risiken. Weil wenn jetzt die Demokraten, also wenn ich Demokrat wäre, dann würde Elon Musk die nächsten 4, 5 Jahre während meiner Präsidentschaft sehr, 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 sehr leiden. Und ich würde alles tun, um Twitter zu verhindern, ich würde alles tun, um ihm Dings, also irgendwo, aber fallen sie das wieder alle
auf. Das hört sich ein bisschen autokratisch an.
Ja, das ist schon nichts anderes machen, da macht der Trump jetzt.
Wolltest du den Rahmen?
Ja, nein, vollkommen. Ich bin ja sowieso jemand, der für Rache steht. Rache. Nein, aber ist ja logisch. Aber dann wird Mark Zuckerberg, dann kommen wieder die Diversity-Abteilungen, dann kommt wieder das. Da siehst du ja vielleicht, wie verlogen das System ist eigentlich. Und wie die Politiker da mitspielen. Und ich glaube halt, wenn du da vorne einen Jamie Dimon hast, der halt zu Mark Zuckerberg sagt, Rotzbur, geh ein bisschen auf die Seite. Komm, geh mal aus der Sonne.
Ich glaube, das macht er so auch und da braucht er nicht in erster Reihe stehen.
Naja, das ist logisch, ja. Aber das ist halt, und du brauchst jetzt jemanden, der dir ein bisschen einfängt, meiner Meinung nach, weil die jetzt alle größenwahnsinnig werden. Aber ja.
Ja, also ich glaube auch, dass wir da eine Finanzelite haben, die da halt wirklich sehr, sehr viel mitbestimmt und wirklich in die Gesetzesebene mit rein. Und das gehört halt meiner Ansicht nach unterbrochen, dass man da wirklich, ich nenne es halt Oligopoly, also die Führung von Oligopolen, ich denke, dass wir das nicht nur in Amerika haben, sondern generell im Westen, auch in Europa, dass wir da ein EU-Parlament haben, das sich selbst verwaltet und sich nicht einmal wählen lässt zum Beispiel.
Ja.
Und das finde ich einfach nicht richtig. Genau.
Das noch dazu kommt in die EU die zweite, der Ausschuss.
Ja.
Und also das ist das Nächste. Da können die besten Köpfe hin, nicht der Ausschuss.
Ja.
Ja, wenn wir jetzt aus der österreichischen Politik die besten Köpfe hinschicken müssen, muss man ein leeres Paket hier schicken. Aber ist halt so. Ja. Aber das ist halt für mich ist einfach auch in der EU. Es ist, wir stehen jetzt vielleicht Themenwechsel zur EU gleich kurz, ganz und kurz nur. Aber wir stehen jetzt vor einer entscheidenden JD Vance. Haben wir ja auch gesagt, ich habe die Rede, ich muss ganz offen sagen, ich habe die Rede nur aus den Medien, ich habe jetzt die ersten 4 Minuten noch schauen können, bevor du gekommen bist, aber Art 1, die ersten 3 Minuten ist einmal nur München in den Arsch gerochen, mehr kann ich dazu nicht sagen, ja. Aber es ist schon, er hat schon teilweise Wahrheiten angesprochen, da finde ich schon, Europa muss sich neu finden, Europa muss, und jetzt ist die Chance, ich glaube, wir stehen auch mit dem Rücken zur Wand, aber man kann halt auch als Bündnispartner, glaube ich, so nicht auftreten.
Ja, ich finde, die Rede kann man auf so viele Ebenen betrachten. Deshalb ist es so spannend. Ich finde, die Rede war eine sehr gute Rede. Ich finde, er hat halt wirklich auch den Finger in die Wunde reingelegt, das, was bei Europa oft kritisiert wird, dass Europa zunehmend autoritär wird zum Beispiel und so weiter, dass Zensur ein großes Thema ist, das hat er angesprochen. Und, du musst schon lachen.
So, Alter.
Und
dein Leben.
Auf jeden Fall, haben natürlich alle Politiker gleich einmal aufgeschreckt, wie er sowas sagen kann als Bündnispartner, wie du richtig sagst, im westlichen Bündnis. Und er hat halt Europa nahegelegt, zum Beispiel die rumänischen Wahlen hat er angesprochen, dass die annulliert werden. Wie kann das sein? Oder dass Zelensky die Wahlen ausgesetzt hat, ne? Und dass er eigentlich kein legitimer Präsident mehr ist und die Zustimmung der Bevölkerung überhaupt nicht mehr hat. Und man Wahlen einfach nur aussetzt, wenn man weiß, man wird nicht wiedergewählt oder man wird abgewählt. Und das sind halt alles Fragen, die man so in den Raum wirft. Und das kann man sagen, ja, okay, im Krieg ist die Wahl ausgesetzt. Das ist auch gut so, weil in einem Kriegsszenario wird kein Präsident neu gewählt.
Wie soll das gehen?
Ja.
Du schickst dann die Wahlzettel an die Front, oder wie soll das gehen?
Ja,
also, das ist ja irre. Also diese Aussage ist ja komplett irre.
Genau, es ist eine Frage, die kann man sich so stellen oder auch nicht. Ich finde es trotzdem spannend, weil ich finde es wirklich spannend, wie Deutschland vor allem auch reagiert hat.
Genau.
Vor allem auch zu dem Thema der Zensur. Was ich ein ganz spannendes Thema finde, auch im Zusammenhang mit X und so weiter, wo halt viel geredet wird, dass auf X so viel zensiert wird und so weiter. Also ich bin lange auf X unterwegs und über viele Jahre, und ich sehe, wie sich das entwickelt hat. Und ich muss sagen, der Umschwung mit Musk hat mir sehr gut gefallen, weil halt viel mehr zugelassen wird. Und dass dann nur rechtsradikaler Content gepostet wird, das kann ich auf jeden Fall verneinen. Das ist kompletter Bullshit. Da brauche ich nur auf Facebook schauen oder auf YouTube. Da sehe ich ganz andere Short-Videos, wo Leute ihre Hand heben zu irgendwelchen deutschen Kinderliedern und so weiter. Davon sehe ich auf X halt nichts. Vielleicht ist es nur mein Empfinden, weil mein Feed so eingestellt ist, wie er eingestellt ist. Halt nur mit Finanzcontent. Aber ich merke davon halt nichts.
Ich bin zu wenig auf X unterwegs. Ich kann das überhaupt nicht sagen, aber was ich halt sagen kann, sind 2 Dinge dazu. Art 1 ist jemand, der die Associated Press aus dem Weißen Haus und aus dem Flieger wirft, der kann ja mit Meinungsfreiheit nicht viel am Hut haben.
Ja.
Also das ist für mich grenzgenial schizophren. Ja, also grenzgenial schizophren schon, sowas zu sagen, weil dann muss ich natürlich auch dort die Meinungen zulassen. Und wenn ich sage, der Golf von Amerika hast nicht Golf von Amerika, sondern hast Golf von Mexiko, dann ist es so. Also das ist ja schwer schizophren. Die 2. schizophrene Aussage, die ich aber nur aus den Medien weiß, dass in Schottland Beten verboten ist, laut JD Vance. Also wenn ich sowas sage, und das ist wirklich ein ich habe mir das ein bisschen seine Vita angeschaut, kommt aus wirklich Orgenverhältnissen. Ja. Hat sich raufgekämpft, höchster Respekt davor.
Jetzt Vizepräsident.
Hat 3 Studien abgeschlossen, ist jetzt Vizepräsident. Und ist halt ein kompletter Vollpsychopath, wenn ich sowas erwähnen muss, weil es unter meiner Würde ist, solche Sachen zu sagen, ja. Plus mein Chef hat die Demokratie aus den Angeln gehoben mit dem Sturm aufs Kapitol. Also, ja, ich kann kritisieren, aber ich kann nicht kritisieren und gleichzeitig dasselbe tun. Und da muss ich, und was ich kritisiere, ist, dass nicht sofort jemand aufgestanden ist und der nächste Redner gesagt hat, Herr Vance, Sie sind vollkommen schizophren, weil Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3. Aber da ist in das Hosau, es rotiert der Stift im Hosau. Und das ist halt das, was ich nicht verstehe. Ja, ich meine, und die Kritik, verstehe mich nicht falsch, vieles von dem, was er gesagt hat in der Rede, zumindest was ich aus den Medien gehört habe, vollkommen korrekt. Ja? Aber auf der anderen Seite vollkommen schizophren. Ja?
Es ist auf jeden Fall extrem polarisierend, ne? Welcher Meinung man jetzt auch immer ist. Ne? Es polarisiert in vielen Ebenen.
Ja, aber warum steht von der EU nicht mehr da auch ein Punkt polarisiert genauso?
Also das kann ich dann locker beantworten, weil ja, die EU seit vielen Jahren die Karten nicht aufsteht gegen Amerika und ihm was sagt. Also das,
ich glaube, das ändert sich jetzt.
Das, ja, es muss sich nämlich ändern, weil eben dieses Bündnis, wie man es, und das, auf das wollte ich eigentlich initial hinaus, diese Ansprache von Vance hat irgendwie gezeigt, dass es das westliche Bündnis irgendwo knackst.
Ja.
Und dass sich das eventuell sogar auseinander bewegt. Und wenn das passiert, dann ist die Frage, ich gehe jetzt einmal wirklich davon aus, zu 98%, dass EU in einer multipolaren Weltordnung kein eigener Pol werden kann, der da wirklich mitreden kann gegen einen chinesischen Pol und gegen einen amerikanischen Pol. Sehe ich derzeit nicht, dass wir kurz auswenden. Und deshalb denke ich, wenn wir dieses westliche Bündnis so brechen, wen sucht sich Europa dann als neuen Hegemon? Die andere Antwort wäre, wir werden ein eigenständiger, großer Pol in einer multipolaren Weltordnung und dann, das glaube ich halt persönlich nicht.
Ich glaube, dass wir die Zahlen, ich möchte nur eine Zahl sagen, die ich jetzt auch gelesen habe, die ich sehr spannend fand, was ich selber nicht wusste, dass Europa mehr für das Militärische ausgeben hat, als das Bruttoinlandsprodukt von Russland ist.
Ja.
Und da muss ich dann schon sagen, da müssen wir schon wieder die Hebeln zurechtschieben. Das Problem, was wir in Europa haben, ist, dass wir nicht vereinheitlicht sind. Das heißt, wir sind nicht die Vereinigten Staaten von Europa,
richtig, ja,
sondern wir sind halt ein Europa, das jetzt zusammengeschustert wurde irgendwie.
Deshalb braucht es eben diese Vereinigten Staaten von Europa, wie es nach dem amerikanischen
und
Prinzip ist.
Da sehe ich auch da, ich bin ja immer der ein bisschen die Chance sieht. Du siehst ja die Risiken, ich sehe die Chance. Und da sehe ich jetzt die Chance dadurch, dass uns die Amerikaner jetzt versuchen, am Schädel zu scheißen. Wahrscheinlich auch vollkommen berechtigt. Sie haben uns jetzt beschützt und haben viel, ich verstehe das alles. 100%. Ja. Also, wenn ich Amerikaner wäre, würde ich auch sagen, was macht man da drüben eigentlich noch.
Genau.
Ja, also nicht falsch verstehen, aber ich glaube, dass das jetzt der Schuss vom Bug ist und ich glaube auch, dass es gut ist, dass wir jetzt da vor der Wahl stehen und du, wie du es richtig sagst, Hegemon, wir brauchen einen Hegemon, wir müssen unser eigener Hegemon werden und dadurch vielleicht näher zusammenrücken. Das Problem, was ich jetzt halt in Europa sehe, ist, dass wir da jetzt den richtigen Schritt brauchen und dass wir momentan halt die Rechtsparteien eher im Vormarsch sehen, die ja alle europakritisch sind in der Regel. Nicht alle, aber größtenteils europakritisch. Ja. Und da sehe ich jetzt momentan das Problem. Das heißt, wenn jetzt, dass sich die Rechtsparteien noch darauf einigen könnten, dass man das auch braucht, dann wäre es halt top, beziehungsweise wenn wir andere Regierungen hätten, die das dann verstehen. Ja, und das ist das Hauptproblem.
Das heißt, du bist dafür, Militärbudget erhöhen und selbstständig werden und ein eigener Pol, ein stabiler Pol mit.
Ich glaube gar nicht, dass du die Militärbudgets so massiv erhöhen müsstest. Ich glaube, du musst es nur sinnvoll einsetzen, weil momentan kocht dir das eigene Suppel. Ne?
Ja.
Und da ist halt die Frage, wie kann man das innerhalb der EU steuern, dass das Sinn macht. Ja, wer
gibt was lesen? Ich weiß nicht, wie viele Millionen für Funkgeräte in Deutschland, 15.000 Funkgeräte, glaube ich, mit aber Millionen an Beträgen. Und die haben irgendein Frequenzband haben sie nicht, dass mit Österreich nicht kommunizieren können.
Ja, und solche Sachen kann es halt nicht geben. Ne? Und solche Sachen sind ja einfach zu lösen, indem ich wirklich in der EU eine Behörde schaffe, die das regelt und die halt, wo halt Experten halt dann drin sitzen.
Ein Department of Government Efficiency?
Yes.
Zum Beispiel,
ja. Und das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt da, um Gottes Willen, nicht falsch verstehen, ich will schon, dass Österreich neutral bleibt, aber Österreich sehe ich in diesem Netzwerk, Österreich könnte hier sehr, sehr viel medizinisch beitragen zum Beispiel. Ja. Ja. Und es gibt ja auch innerhalb der Streitkräfte Einheiten, die jetzt nicht aktiv sich an irgendwelchen Kämpfen beteiligen, sondern die halt dann andere Dinge machen. Ja. Muss man da schauen. Also ich bin schwer dafür, dass Österreich neutral bleibt. Ich bin schwer dafür, dass Österreich das immer behält. Aber man muss sich dann halt mit der EU einigen, was wir dann trotzdem an Mehrwert da liefern können, damit man halt sagt, das ist auch abgegolten irgendwie. Ne?
Ich denke halt, und ich möchte jetzt wirklich den Rahmen nicht sprengen, weil wir eh schon fortgeschritten sind in der Folge. Aber eins möchte ich da noch einwerfen, wenn wir jetzt wirklich sagen, wir müssen das wirklich nach einem amerikanischen Vorbild machen, wo wir sagen, wir haben zum Beispiel eine Leitung von dem Ganzen, so wie es die EU eh schon hat eigentlich, aber auch eine, die eine Durchsetzungsmacht hat. Wir haben zum Beispiel, wir haben eine Geldpolitik, aber wie viele Fiskalpolitiken? Jeder entscheidet selbst, was er fiskalpolitisch macht.
Ja.
Wie soll das funktionieren auf der Geldebene? Jeder Wirtschaftsraum ist ein eigenständiger. Du kannst nicht eine Geldpolitik fahren für Italien wie für Deutschland und eine andere Fiskalpolitik. Ja. Das funktioniert einfach nicht. Ja. Und das ist ein intrinsischer Fehler, der ausgemerzt gehört. Das ist ein Produktionsfehler, ein Entstehungsfehler der EU. Das muss komplett weg oder neu gemacht werden. Und meine Theorie ist halt, um da wirklich ein in der Weltpolitik ein dritter Pol zu werden gegen die anderen zwei Großen, dann brauchst du ein Staatsoberhaupt, eine Leitung, so wie es in Amerika ist. Du hast halt dann Bundesstaaten und du musst aber dazu dann theoretisch, in der Theorie, wenn man das weiterdenkt, musst du alle staatlichen Polizeien abschaffen und musst einen EU-Heer einführen, theoretisch. Weil nur mit der Durchsetzbarkeit auf höchster Ebene kannst du Gesetze bestimmen auf EU-Ebene, es bleibt dem Staat überlassen, ob er es durchführt. Und am Ende.
Also ich bin dabei, ein EU-Heer ist vollkommen korrekt, brauchst du.
Und das sehe ich halt nicht, dass irgendwer bereit ist, so einen Schritt zu gehen, ne?
Ich, aber es wird demnächst mal das überplant.
Ja, das ist, oder ein anderer Hegemon.
Ja. Ja, aber ja gut, wer könnte das sein? Also China, ja, ist weit weg.
Das ist die Frage.
Russland vielleicht, ja. Die haben ja selber Kriegs.
Dann werden wir untergehen. Dann werden wir zwischen diesen Rädern zermahlen.
Dann sprichst du jetzt von einem dritten Weltkrieg.
Nein, das meine ich gar nicht. Aber wir werden wirtschaftlich so zermahlen zwischen diesen Rädern. Wir sind nicht westlich, wir sind nicht östlich. Wir wollen uns an Russland nicht anschließen, wir wollen uns an mit Amerika bröselt. Dann stehen wir alleine da und wir werden einfach nur mehr ausgebeutet mit, weiß nicht, als Absatzmarkt.
Das ist ja das.
Aber weltpolitische Rolle spielen wir dann keine. Ne?
Ja, ist das so wichtig? Ich frage mich, ist es so wichtig, eine weltpolitische Rolle zu spielen? Ist es so wichtig, dass ich mich darum kümmere, was
ich... Wichtig. Ich finde, das sollte Anspruch sein.
Ja, aber momentan ist das aber ein Anspruch, der ganz weit weg ist.
Ja, ey, ja? Das sage ich auch.
Also momentan würde ich mich auf die wichtigen Dinge fokussieren und da ist
atmen.
Aber den Anspruch sehe ich am allerwenigsten, weil da sehe ich andere, die sollen sich darum streiten. Ja. Ich glaube auch, dass sich das ein bisschen das wird weniger wichtig werden in Zukunft, glaube ich. Ja, natürlich, es wird noch immer um die Rohstoffe gehen, keine Frage. Aber ich bin nach wie vor der Meinung, dass Energie der wichtigste Faktor ist.
Ist es.
Ja. Und wenn du es jetzt schaffst, wirklich, und da würde ich, wenn ich jetzt der EU-Chef wäre, wenn ich jetzt da die von der Leyen wäre, würde ich ja nicht Milliarden in die AI werfen, sondern wird Milliarden und Abermilliarden in die Energieforschung werfen. Ja. Und das vollkommen vorantreiben. Ja, natürlich auch ist die AI, ich will jetzt nicht sagen, dass die AI nicht wichtig ist, und ich finde das Paket, was sie geschnitten haben.
Ja, aber du bist halt der Schaufelverkäufer, ne?
Ja.
Und das ist schade.
Ja, definitiv. Und wenn du vor allem energieautark bist,
ja,
dann kann da schon mal weniger wer reinscheißen.
Ja. Absolut richtig, ja.
Ja.
Ich würde sagen, in diesem Sinne,
war es heute eine hitzigere Diskussion.
Aber spannend.
Ja, gebt uns gern Feedback, ob das so für euch gepasst hat. Und ja, wir freuen uns.
Ihr könnt gerne auch jederzeit Themen einwerfen. Also wenn es Themenkomplexe gibt, die euch interessieren, die wir da vielleicht aufgreifen und besprechen sollen, könnt ihr das gerne machen. Wir reden dann natürlich drüber. Und ansonsten, das Bier ist leer, Thomas.
Das Bier ist leer.
Ich glaube, wir reden off-camera noch ein bisschen weiter.
Auf jeden Fall. Also, in diesem Sinne, vielen Dank. Ciao, ciao.